Es wurde in Kritiken teilweise bemängelt, dass du eben den Blick zu wenig auf die Perspektive dieser Arbeiterinnen und Arbeiter gelegt hättest in deinem Buch und zu sehr auf die der Aktivistinnen und Aktivisten, die du auch befragt hast. Gibt es Quellen, wo sich diese Perspektive der Arbeiterinnen und Arbeiter herauslesen lässt? Ich denke da zum Beispiel an die Gruppe Arbeitersache in München, wo Gastarbeiterinnen auch gleichzeitig politische Aktivistinnen waren und jetzt nicht diese Trennung so stark vorhanden war.
Das würde ich bezweifeln, denn diese ganzen Publikationen sind ja alle von den Aktivistengruppen. Die Frage geht ja dann vielleicht so ein bisschen dahin, wie haben das eigentlich Leute aufgenommen, die vorher schon da waren. Es ist ja auch so, dass das teilweise dann, also gerade bei, was weiß ich, den Azubis und Lehrlingen und so weiter, dass die das dann auch gut und interessant fanden und da dann teilweise auch mitgemacht haben. Da hätten bestimmt auch noch Leute auftreiben können und die dazu befragen können. Ich habe aber eben am Anfang sehr stark eben darauf geguckt, was haben diese Gruppen gemacht und habe mich dann eben an deren Publikationen oder an Leuten, die da eben drin organisiert waren, also die habe ich auch gesucht gezielt als Interviewpartner. Aber das wäre bestimmt nochmal eine interessante Aufgabe.
In deinem Buch kommen mehrere Aspekte zum Ausdruck, die zu einem zumindest teilweisen Scheitern dieser Fabrikintervention geführt haben. Was sind für dich die wichtigsten Gründe, die dazu geführt haben, dass es nicht zu einer neuen Arbeiterbewegung in Deutschland gekommen ist?
Naja, ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass man sowas nicht entwerfen kann einfach und dann umsetzen in den Fabriken. Also das war ja schon, funktioniert es eben nicht. Also in dem Moment, wo man länger irgendwo arbeitet, ist das eben nicht nur ein Ort, an dem man Flugblätter verteilt oder versucht, Leute aufzuwiegeln, irgendwas zu tun, sondern dann ist das eben auch der Ort, an dem man seinen Alltag verbringt. 99,9% der Zeit ist das eben alles nicht sonderlich revolutionär, was man so macht, sondern die ganz normale Arbeit. Also viele sind relativ bald dann wieder auch aus den Fabriken rausgegangen und haben gemerkt, dass es irgendwie vielleicht nichts für sie. Aber es gibt auch eine ganze Reihe Leute, die dann da geblieben sind und die noch lange versucht haben, so Oppositionsarbeit eben im Betrieb zu machen, also Kollegen bei Problemen zu unterstützen und so weiter und so fort. Und die haben natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass es immer was gibt, was man machen kann. Von daher bin ich auch nicht so ganz sicher, ob man eben von einem Scheitern so auf ganzer Linie sprechen kann.
Wie entzieht man sich unter solchen Bedingungen aber einem gewissen Reformismus oder einer zu ökonomischen Perspektive, die politische aus den Augen verliert, um jetzt so eine an die maoistischen Gruppen angelehnte Formulierung zu übernehmen?
Ja, das ist ja die große Frage, mit der die sich da alle die ganze Zeit rumgeschlagen haben. Also ich glaube, das kann man nicht vermeiden. Also da gibt es halt sozusagen diesen Uraltstreit, der mit Lenin und Luxemburg anfängt. Wahrscheinlich ist er noch schon viel älter, wahrscheinlich gibt es ihn schon seit Jahrhunderten. Aber Lenin hat ja damals sinngemäß gesagt, also aus diesen ökonomischen Kämpfen allein entsteht kein revolutionäres Bewusstsein. Damit das entsteht, muss eben eine Partei her oder eine Organisation, ist ja übertragbar, und eben da Aufklärung betreiben, die Leute das Klassenbewusstsein sozusagen zu den Arbeitern tragen, ist so eine Formulierung. Und Luxemburg hat damals gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber revolutionäre Politik kann man nur in revolutionären Situationen machen. Und solange es die nicht gibt, ist es eben auch keine revolutionäre Politik jetzt sinngemäß und stark verkürzt. Also und das, glaube ich, ist irgendwie schon richtig. Und das macht es trotzdem nicht falsch, sich am Arbeitsplatz oder auch woanders, in der Schule, in der Uni, in einem Alltag, also weitergefasst vielleicht zu organisieren, weil wenn man da nicht lernt, dass man sich zur Wehr setzen kann oder für Verbesserungen kämpfen kann, auch erfolgreich, dann ja, dann entstehen eben diese Ohnmachtsgefühle. Wir sind ja nur die kleinen Leute, die da oben machen doch, was sie wollen, und am Ende sind vielleicht noch die Ausländer schuld.
Du setzt dich am Ende des Buches auch mit Bewegungen und mit Gruppen oder Zeitschriften auseinander, die versucht haben, sich dann in den 70er, 80er Jahren mit einer individualisierten und auch von Arbeitslosigkeit geprägten Arbeitssituation auseinanderzusetzen, die auch mehr und mehr Arbeit explizit abgelehnt haben, so wie Schwarze Katze oder Wildcat. Du stellst sie ein bisschen als historische Episoden dar. Siehst du heute keine aktuellen Potenziale mehr in diesen Ansätzen?
Na, doch schon. Also was heißt als historische Episode? Also ich finde schon, dass es sozusagen so eine gewisse Linie gibt, die eben meinetwegen mit diesen, sagen wir mal jetzt von diesen Sponti-Gruppen der 70er jetzt Initiativen wie Wildcat oder Schwarze Katze und so in den 80ern oder beziehungsweise Wildcat gibt es ja auch immer noch, hin zu ja, so einem Spektrum reicht, was heute vielleicht ja zwischen Wildcat postoperaistisch, also ich selber zum Beispiel bin ja bei den Euromayday-Aktivitäten vor ein paar Jahren eben sehr aktiv gewesen und so. Also das ist ja schon, denke ich, mehr oder weniger eine gemeinsame Tradition, aus der man da kommt, auch wenn heute vielleicht alles ein bisschen anders aussieht.
Und wo würdest du noch Ansätze sehen, wo man überhaupt intervenieren kann, wo vielleicht noch Untersuchungen stattfinden könnten? Mir fehlen jetzt jeweils die ersten Teile der Worte, denn Fabrik oder Arbeiter sind wahrscheinlich nicht mehr die Orte, wo eine Klassenanalyse oder eine politische Intervention ansetzen könnte. Siehst du da noch Ansatzpunkte?
Also ich sehe eigentlich immer eine ganze Menge Ansatzpunkte, aber ob Fabriken die Orte sind oder nicht, darüber gibt es ja einen großen Streit. Und jetzt in dem Buch, in dem Kapitel am Ende klingt es ja bei mir dann doch sehr so, als wäre das hier zumindest in Deutschland oder Westeuropa eben nicht mehr so der Ort der Wahl. Also das ist eben auch so ein Punkt, der ja häufig kritisiert wird, dass das eben so sehr starker Abgesang auf die Fabrik wäre. Aber was ich eigentlich...
Kommt der bestimmt auch darauf an, ob man die Perspektive auf Europa einengt,
ja,
oder
genau,
eine globale Perspektive einengt.
Genau, wenn man jetzt nach China guckt, was ja Gruppen wie Wildcat auch zum Beispiel recht stark tun, dann ist natürlich... In den Fabriken finden da jetzt sehr interessante und militante Kämpfe halt statt. Global ist so ein Abgesang auf die Fabrik bestimmt verfehlt. Also der Hintergrund, vor dem ich eigentlich das auch schreibe, ist, dass ich aus so einer linken Szene komme, in der doch der größte Teil der Leute studiert hat und auch wahnsinnig prekär leben. Und dass es sich immer so ein bisschen bizarr finde, wenn diese Leute dann immer gucken, wie kommen wir denn an die Arbeit heran, so ungefähr, anstatt sich zu fragen, wie die eigenen Probleme eigentlich, wo die eigentlich anfangen und womit das zu tun hat und was man dagegen machen könnte. Mhm. Und wenn man sich jetzt die ganzen Bewegungen in Europa auch im letzten Jahr anguckt, ist ja eine ganze Menge passiert. Also vor allem natürlich jetzt in Spanien und Griechenland, aber in Ansätzen ist das ja auch nach Deutschland geschwappt oder in die USA und so weiter. Also ich finde, da zeigt sich schon, also gerade daran, dass sich die Leute dann jetzt auf den Plätzen versammeln und da sozusagen wieder so neu versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen, dass es jetzt so einen zentralen Ort, wo man arbeitet jetzt beispielsweise in der Fabrik, dass man den eben nicht mehr so leicht findet und dass man die Gemeinsamkeiten dann eben woanders suchen muss.
Zum Abschluss eine Frage, die noch in eine ähnliche Richtung zielt. Ist es davon auszugehen oder ist zum Teil schon so, dass jetzt auch neue, junge, gut qualifizierte Arbeitskräfte aus eben diesen europäischen Ländern, die du bereits angesprochen hast, wie Spanien und Griechenland, nach Deutschland kommen, um sich hier Arbeit zu suchen? Könnte da vielleicht eine neue Generation an protestbereiten internationalen Arbeitskräften heranwachsen, wie sie früher mal die Gastarbeiter dargestellt haben?
Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil das ist, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Also zum einen, also ich lebe ja in Berlin, hier gibt es immer eine riesen Diskussion über Touristen und dass die ganzen Touristen aus, die Spanier, Engländer und Italiener, dass die immer hierher kommen und sozusagen die alternativen Viertel kaputt machen, dadurch, dass sie hier konsumieren oder sich permanent aufhalten und so weiter. Und das ist eben eigentlich eine Diskussion, die mich schon eine ganze Weile recht stark ärgert, weil ich eigentlich denke, das sind die, also viele von denen, die hierher kommen, sind eigentlich die Prekären Europas, wenn man so will. Also die jungen Prekären, die sich einen Urlaub in Berlin, weil es hier so schön billig ist, eben gerade noch mal leisten können. Das fände ich zum Beispiel eigentlich interessant, mal drüber nachzudenken, wie man mit den Touristen und Erasmus-Studenten und arbeitslosen Spaniern, die sich dann meinetwegen auf den Weg nach Berlin und Hamburg und so machen, eigentlich zusammen starten könnte. Das hat es ja im letzten Jahr auch ein bisschen gegeben. Also hier die ersten Occupy-Proteste und so weiter, zumindest in Berlin, wurden von Spaniern und Griechen organisiert. Vielleicht ergibt es sich ja, dass da noch was Gemeinsames draus entsteht.
Also ich höre keine völlige Hoffnungslosigkeit bei dir raus.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin grundsätzlich optimistisch und ja, und glaub auch, also wie gesagt, dass es eine ganze Menge Ansatzpunkte gibt. Also ob es jetzt das ist, worüber wir gerade gesprochen haben oder auch jetzt aktuell die Urheberrechtsdiskussion, ist ja eigentlich auch super interessant, dass sich Künstler, Publizisten, wie auch immer, die eigentlich ein Interesse dran haben müssten, dass ihre Werke möglichst weit sich verbreiten und sie aber gleichzeitig künstlich knapp halten müssen, damit sie dafür Geld bekommen und davon leben können. Also dass diese Frage gerade eine Debatte entsteht, finde ich eigentlich auch super interessant und eigentlich ein perfektes linkes Thema rund ums Arbeitsleben.